Sonntagsakademie. Heute zum Thema:
Damit ist dieser Welt die Entscheidungsfrage gestellt. Prophetische Elemente im Anschluss an Karl Rahner. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Sonntagsakademie. Es begrüßt Sie Karl Felderer. Es referiert heute Benedikt Collinet. Er ist wissenschaftlicher Projektmitarbeiter am Institut für Bibelwissenschaften und historische Theologie der Universität Innsbruck. Aufgezeichnet wurde der Vortrag im Rahmen der Innsbrucker Theologischen Sommertage 2020 an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck. Ich wünsche angenehmes Hinhören.
Das Thema, ein bisschen länger, ein Zitat von Karl Rahner, das wir am Schluss noch hören werden: Damit ist der Welt die Entscheidungsfrage gestellt. Karl Rahner und das biblische Prophetinnenbild. Der Titel, wie die Claudia schon gesagt hat, hängt ein bisschen mit meinem Projekt zusammen, dass ich eine Synergie mache, dass ich versuche, Bibelwissenschaft und aktuelle Theologie ins Gespräch zu bringen und in dem Fall Karl Rahner im Rahmen dieses Projektes. Es passt auch gut zu den Sommertagen. Das Thema ist ja Friede, Gnade und Gerechtigkeit. Das sind drei urbiblische Begriffe, die sehr, sehr stark mit der biblischen Prophetie, vor allen Dingen im Ersten Testament, zusammenhängen. Und auch das Spannungsfeld von Institution und persönlichem Engagement wird da betroffen sein. Das werde ich in der Hinführung gleich ein bisschen zeigen, nämlich wie heute Prophetie eigentlich verstanden wird oder wer überhaupt noch davon redet. Denn viele Menschen verwenden ja Prophetie gar nicht mehr. Wenn, dann spricht man vielleicht noch von Visionen, visionären Menschen, aber sind das dann auch Prophetinnen und Propheten? Das ist die Gliederung für die nächsten Minuten. Für diejenigen, die das Buch noch nicht dabei haben, stehen online auch die PowerPoint-Folien, wenn Sie es näher dran brauchen und zufällig einen Computer oder ein Handy dabei haben. Nach der Hinführung schauen wir zuerst auf die Bibel. Was sind denn die Merkmale der biblischen Prophetie? Dann knapp auf das, was Karl Rahner zu diesem Thema zu sagen hatte. Und dann in einem Ausblick nochmal zur Eingangsfrage, die ich jetzt gleich vorstelle. Die Bilder können Sie ein bisschen anschauen, die versinnbildlichen bestimmte Momente von dem, was ich jetzt erzähle. Es ist aber nicht so, dass Sie alles ganz genau erkennen müssen. Das sind einfach Schlagworte, die Sie an verschiedenen Orten der Welt finden, wenn Sie zum Thema Prophetie nachgoogeln oder bestimmte Leute sehen. Warum also Karl Rahner und die Prophetie? Blicken wir auf die heutige Situation der Kirche, so scheint es, als mangle es ihr an Visionen. Verstrickt in ihre inneren Konflikte, geschüttelt von Krisen, die sie selbst mitverantworten muss und trotz ihres großen karitativen Engagements gesellschaftlich nur noch am Rande wahrgenommen, erscheint uns die Kirche manchmal mit den Worten von Markus 6,34 wie eine Herde ohne Hirten. Zumindest in einer pessimistisch-europäischen Perspektive mag das stimmen. In den Ländern des Südens jedoch, wie wir gerade eben auch schon gehört haben, mangelt es überhaupt nicht an Aufbruchsstimmung und Visionen, an Hunger nach Gerechtigkeit und Frieden, auf Suche nach Gnade, unter was auch immer man sie versteht. Seit einigen Jahrzehnten breitet sich gerade in den Ländern des Südens eine evangelikale Bewegung aus, die mittlerweile auch über die USA ihren Weg zu uns gefunden hat. Millenaristinnen, Charismatikerinnen, Pfingstlerinnen, neuapostolische Gemeinden und auch bestimmte Movimente in der katholischen Kirche sind begeisterte Verkünderinnen des Glaubens an Christus. Getrieben von stark missionarischem Eifer und einer ganz bestimmten Art der Bibelauslegung sowie einer Besinnung auf die charismatische Struktur des Heiligen Geistes und der Kirche findet sich bei ihnen ein neues und anderes Verständnis von Amt und Gemeinde. Nicht wenige dieser Evangelikalen führen sogenannte Berufungsschulen oder Missionary Churches Schools, in denen das eigene Charisma zum Vorschein gebracht werden soll. Dazu zählen vor allen Dingen Visionen und Glossolalie, Trancezustände und Ähnliches, was bewusst hervorgerufen werden soll, um das eigene Amt, das eigene prophetische Amt, das eigene Charisma hervorzukehren. Das heißt, es soll eine Gotteserfahrung bewusst induziert werden. Diese Form der Prophetie, die zum Heil der Einzelnen beitragen soll, mündet überraschend selten in Sozialkritik. Überraschend deshalb, das werden wir gleich im biblischen Teil sehen, weil Sozialkritik eine der Kernkompetenzen der Prophetie sein sollte. Der Aufruf zur Umkehr den wir in der Bibel hören, scheint also weniger ökologisch als vielmehr spirituell. Der innere Friede ist wichtiger als der Einsatz für äußeren Frieden. Auf dem Markt der Religionen treffen sie damit einen Nerv, der vor allem in der westlichen Welt neben den buddhistischen Strömungen sehr gut ankommt. An dieser Stelle begegnen sich Nord und Süd. Die karitative Liebe tritt vielerorts in den Hintergrund der Wahrnehmung, da sie ohne dies funktioniert. Sie kann der Osteransprache des Papstes, den Aufrufen der Caritas-Präsidentin oder auch den Verantwortlichen der Pfarrcaritas ruhig überlassen werden. Man zahlt ja seinen Beitrag, so zumindest der Anschein. Verkündigung dagegen oder noch mehr Mission erscheinen als das Gebot der Stunde. Mission First, Mission Manifest oder was auch immer wir im Moment in Österreich haben, machen das ja deutlich. Doch was ist jetzt Prophetie? Was hat das überhaupt damit zu tun? Und wie lässt sich diese Neubesinnung auf Prophetie in den Erfahrungs- und Diskursschatz der Kirche einordnen? Zwei Wegweiser, die Bibel als allgemeines Richtmaß der Theologie und Karl Rahner als einer der bedeutendsten Theologen des letzten Jahrhunderts, der ja auch hier großer Dogmatikprofessor war, wollen wir dafür heranziehen. Die Bibel selbst gibt sich als Kriteriologie der Prophetie vor, denn über Prophetie erfahren oder lernen wir ja vor allem aus der Bibel. Sie transportiert die prophetische Erfahrung und grenzt sie zugleich von anderen Wahrnehmungen ab. Karl Rahner als eine der theologischen Lichtgestalten des letzten Jahrhunderts. Er setzt sich nicht nur für einen neuen Zugang zur Theologie ein, die sich aus einer tiefen persönlichen Frömmigkeit, einem umfassenden Wissen um die Tradition und einer großen Offenheit des Geistes speiste. Er hatte auch einen visionären Blick auf seine Zeit, war neben aller Spekulation dennoch geradezu ernüchternd realistisch und politisch entschieden. Wer besser könnte also Hinweise und Tipps geben, wie man mit Glossolalie und ähnlichen Phänomenen umgehen kann? Mit seinem Denken beeinflusst er auch andere große Denker und Denkerinnen für Frieden und Gerechtigkeit. Es sei nur verwiesen auf Johann Baptist Metz, Alfred Delp oder Ignacio Ellacuría, von dem wir vorhin schon gehört haben, die allesamt bei ihm studierten und teilweise promovierten. Prophetie also ein Thema Rahner und seiner Schüler, ein Thema, für das er andere inspiriert hat, in Form von Sozialkritik. Mit Hilfe dieser beiden Wegmarken werden wir uns dann auf den folgenden Seiten mit den aktuellen Konzepten befassen. Beginnen wir mit der biblischen Prophetie. Wichtig sind die Fragen hier für uns: Woran erkennt man denn Propheten und Prophetinnen überhaupt? Gibt es institutionalisierte bzw. erlernbare Formen von Prophetie? Denn das ist das, was man in diesen Missionary Schools lernen kann. Wie werde ich Prophetin? Wie werde ich Prophet? Woran erkenne ich mein Charisma? Und welche Form christlicher Prophetie ergibt sich daraus? Also es gibt ja auch andere Prophetien. Im Judentum, im Islam sind selbstverständlich Prophetinnen und Propheten auch bekannt. Allerdings mit leichten Verschiebungen. Dazu wird es nächstes Jahr eine größere Tagung in Innsbruck geben von den Alttestamentler Gemeinschaft des deutschen Sprachraums. Werbeanzeige Ende. Schaut man auf landläufige Antworten in unserer Gesellschaft, was denn nun prophetisch sei, kommen häufig Elemente von Prophetie zum Vorschein, zum Beispiel Vision, soziales Engagement. Vielleicht erinnert man sich auch noch an prophetische Drohworte, an die Apokalypsen der Filme oder daran, dass wir große Prophetinnen im 20. Jahrhundert gehabt hätten, wie Martin Luther King, Mahatma Gandhi, über den wir gestern gesprochen haben, oder Nelson Mandela. Im letzten Fall ist das Kriterium dann die radikale sozialkritische Botschaft. Bereits der Alttestamentler Alfons Deißler sagte vor etwa 30 Jahren, dass durch solche Bilder Prophetie zwar bewusst bleibe, aber dennoch in eine gesellschaftliche Schieflage komme. Sie werde verstanden als eine Art Vorhersage. Die Weitergabe einer Botschaft von Gott an den König, wie sie die Bibel überliefert, wird zu einem Orakelsagen, zur Traumdeutung oder Ausdeutung verschiedener anderer Aspekte oder zum Ausleben einer eigenen Vision. Oft glaubt man im Christentum, die Aufgabe der Prophetinnen und der Sinn aller ihrer Visionen sei stets auf die Zukunft gerichtet und habe keine Wirkung auf die Gegenwart erzielen sollen. Es gehe um den Messias, um die Wiederkunft, um die Rückkehr, um das Ende. Doch damit haben wir zwei Sachen übersehen. Erstens, die Prophetie verliert jegliche Bedeutung für die Gegenwart. Und zweitens, über Jahrtausende hinweg führte die Idee der Vorläufigkeit des Ersten Bundes zu einer Form der Abwertung des Judentums, des sogenannten Antijudaismus, der die Vorstufe zum Antisemitismus bildet, den wir in Spuren auch noch bei Rana finden werden, nämlich indem man sagt, die Propheten, Prophetinnen wirkten alle nur hin, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Messias Jesus gekommen ist, ab dann ist jegliche Prophetie überflüssig. Also warum noch darüber reden? Trotzdem merken wir, dass es ein Grundbedürfnis gibt, wenn heute so viel davon gesprochen wird. Steigen wir also in den biblischen Text selber ein. Wir beginnen mit der Tora. Da werden wir zwei Punkte anschauen, das sogenannte Prophetinnengesetz in Deuteronomium 18 und Mose und Miriam als idealtypische Prophetie gestalten. Ich zitiere jetzt nur einen Auszug aus dem relativ langen Prophetinnengesetz. Es sagt, Gott spricht, wenn du in das Land hineinziehst, das ich, der Herr, dein Gott, dir gebe, sollst du nicht lernen, die Gräuel der anderen Völker nachzuahmen. Denn es soll bei dir keinen geben, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, keinen, der Losorakel befragt, Wolken oder Sterne deutet, aus dem Becher weissagt, zaubert, Gebetsbeschwörungen dahersagt oder gar Totengeister befragt. Keine Hellseher und niemanden, der Seancen macht. Denn jede oder jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Ich will ihm, ihr meine Worte in den Mund legen und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm gebiete oder ihr. Denjenigen aber, die nicht auf meine Worte hören, die Prophetin der Prophet in meinem Namen verkünden wird, ziehe ich selbst zur Rechenschaft. Doch eine Prophetin oder ein Prophet, der sich anmaßt, in meinem Namen ein Wort zu verkünden, dessen Verkündigung ich ihm oder ihr nicht geboten habe, oder gar im Namen anderer Götter spricht, eine solche Prophetin, ein solcher Prophet soll nicht nur mir, sondern auch euch ein Greuel sein und sterben. Wenn also eine Prophetin, ein Prophet im Namen des Herrn verkündet und sein Wort sich nicht erfüllt und nicht eintrifft, dann ist es auch kein Wort, das ich, der Herr, gesprochen habe. Dann hat sich nur die Prophetin, der Prophet, angemaßt zu sprechen. Und dadurch sollt ihr euch nicht verunsichern lassen. Relativ harte Worte, aber auch relativ klare Worte, wenn man nach Kriterien sucht. Im sogenannten Prophetengesetz wird also festgehalten, dass Prophetinnen nicht wunderbare Gaben haben, mit denen sie die Zukunft unbedingt vorhersagen können. Sie sind vielmehr in der Lage, Hörerinnen und Hörer des Wortes Gottes zu sein. Sich in den Mund legen zu lassen, was Gott sagen will, und es an der Stelle auszusprechen, an der es ausgesprochen werden muss. Doch dies allein ist nicht ausreichend. Das könnten wir von vielen Menschen sagen, dass sie das rechte Wort zur rechten Zeit gefunden haben. Wahre Prophetie erweist sich erst daran, dass sie in Erfüllung geht. Man spricht dabei von Performativität, das bedeutet, Gott spricht sein Wort durch die Prophetin oder den Propheten und das Wort geht in Erfüllung. Dass das Gotteswort in Erfüllung geht, zwei ganz bekannte Stellen. Zum einen der Beginn der ersten der Bibel überhaupt in Genesis 1. Gott sprach, es werde Licht, es ward Licht. Gott sprach, es werde der Mensch, es wurde der Mensch, es werden die Tiere und so weiter und so fort. Da spüren wir, dass Gott spricht es und es geschieht. Und dann die Zusage in Jesaja 55, 11. Ich habe mein Wort ausgesandt und es wird nicht zu mir zurückkehren, nicht leer zu mir zurückkehren, bis es alles getan habe, was ich ihm aufgetragen habe. Mit diesen Grundkriterien ausgestattet, begibt sich die kanonische Leserin weiter zu den Figuren Mose und Miriam. Sie treten als konkret prophetische Figuren in der Tora auf und bilden menschliche und dabei gerade nicht ideale Vorbilder für die anderen Prophetinnen ab. Aaron als Dritter im Bunde ist ihr Bruder, doch er ist nicht Prophet, sondern Priester. Es gibt also eine klare institutionelle Trennung, wer Prophet sein kann und wer nicht. Er hat die Aufgabe zu errichten und zu verwalten. Mose wird vor allem im Neuen Testament und dort noch einmal speziell im Matthäus-Evangelium als Vorbild und wichtigster der Propheten angesehen. Er ist für den formellen Bundesschluss in Exodus 24 und die Aufzeichnung der Gebote, besonders den Dekalog, aber auch die ganze Breite der Bücher Exodus, Levitikus, Deuteronomium verantwortlich gestellt, die bereits Abraham und Sarah vorangekündigt wurden. Mose hat also eine besonders enge Beziehung zu Gott und führt deshalb seine Gespräche im Dialog auf persönliche und direktere Weise, als alle anderen Prophetinnen es nach ihm tun werden. Er setzt dabei sogenannte typologische Maßstäbe, die sich später auch auf Christus übertragen lassen. Doch Mose bietet noch in einem zweiten Bereich Einsichten in das Wesen der Prophetie an. Die Botschaft ist unabhängig vom Boten und sie ist unendlich wichtiger als der Bote. So ist Gott zwar bereit, mit Mose um seine Berufung zu feilschen, die berühmte Stelle in Exodus 3,4, wo Mose fünfmal ablehnt und Gott fünfmal sagt, nein, du wirst diesen Auftrag erfüllen, aber ich werde dir Hilfe geben, ich werde dir Aaron geben, ich werde dir die Worte in den Mund legen, ich werde dir Zauberzeichen an die Seite geben, damit du deine Botschaft verstärken kannst, aber du wirst diese Botschaft überbringen. Das heißt, das ist keine Berufung, der man ausweichen darf. Die Konsequenzen des freimütigen Sprechens sind zwar bei Mose relativ harmlos, da er in der Regel bloß angefeindet oder verbal attackiert wird vom Pharao. Wesentlich härter aber trifft es zum Beispiel den Propheten Jeremia, der entsprechend wenig motiviert ist, aber immer seine Aufgabe erfüllt und dafür im Gefängnis landet, Verfolgung hat und auch körperlichen Strafen entgegensieht. Mose am Hof des Pharao aufgewachsen, kann sich seine Berufung nicht aussuchen. Sein Leben dürfte im Vorfeld der Berufung trotz einiger Krisen relativ gut und wohlhabend verlaufen sein. Plötzlich wird er aus seinem Alltag herausgerissen und muss einen Auftrag erfüllen, der ihm gegeben ist. Andernfalls hätte er doch zumindest Hirte bei seinem Schwiegervater bleiben und auch dort ein gesundes und ruhiges Leben führen können. Ebenso Amos und Micha, die beide Bauern waren. Daraus lässt sich folgern, wahre Prophetie beschert wohl keinen Lebensunterhalt, kein Reichtum und kein Prestige. Sie macht weder überheblich, sie ist eher provozierend. Das eigene Leben muss auf die Überbringung der Botschaft hin ausgerichtet werden, ob man will oder nicht, und führt oftmals zu absehbaren Konflikten. Man kann ja nicht glauben, dass jetzt Jeremia nicht gewusst hätte, dass es dem Königshof überhaupt nicht gefällt, wenn er mit der Umkehrbotschaft kommt. Oder Mose, der sagt, ich nehme alle Israeliten mit und führe sie aus dem Land. Das eigene Leben muss auf die Überbringung ausgerichtet sein. Die Prophetinnen sind sich dessen bewusst. So ist es nicht verwunderlich, dass sie sich eben in der Regel versperren. Sind das nun besondere Menschen, die besondere Gaben haben? Mose selbst kann man sich als impulsiven, vielleicht sogar hitzköpfigen Menschen vorstellen. So erschlägt er im Zorn über die Ungerechtigkeit den ägyptischen Aufseher. Er steigt ohne Zögern zu einem brennenden Dornbusch hinauf. Er zerschmettert die Tafeln des Gesetzes vor den Füßen des goldenen Kalbes. Dies mögen zunächst Eigenschaften sein, die dem Mose in seiner Führungsrolle zugutekommen. Er ist zielstrebig, entschlussfreudig und konsequent. Doch zugleich gibt es einen negativen Beigeschmack dessen, was er tut. Als Prophetin oder Prophet muss er gleichzeitig Anführer des Volkes sein. Und genau dies wird ihm einmal zu Kopf steigen. In Numeri 20,11 schlägt Mose zweimal gegen einen Stein in der Wüste, um Wasser hervorzurufen, obwohl Adonai ihm gesagt hatte, er solle dem Stein nur zureden. Mose also vertraut an dieser Stelle auf die Zauberkräfte seines Stabes und die Stärke seines eigenen Redens und nicht auf die Worte Gottes, die ihm in den Mund gelegt waren, was aber seiner eigentlich prophetischen Aufgabe entspricht. An dieser Stelle zeigt sich dann, dass Prophetie und Führung, dass Anleitung und Kritik nicht in einer Person vereinigt werden können. Genau dieses Element wird sich bei anderen Prophetinnen noch einmal wiederholen und es wird sich auch zeigen, dass die Prophetinnen und Propheten in der Regel nicht von dem profitieren, was sie machen. Mose wird nicht in das Land einziehen, Jona muss seiner Stadt die Umkehr predigen, die er nicht mag und die er als Feind ansieht und so weiter. Auch Hulda wird wahrscheinlich deportiert werden nach 2 Könige 22 als eine der führenden Frauen der Gesellschaft und muss trotzdem vorhersagen, dass das Unheil kommt. Neben Mose gibt es dann eine zweite Prophetin in der Tora, die Schwester Miriam. Da sie beide aus der gleichen Familie stammen, könnte man annehmen, zumal es eine Levitenfamilie ist, dass Prophetie etwas Ererbbares ist. Das wird sich aber als nicht funktionierend herausstellen. Auch sie hat das Problem mit der Führungsschicht, das könnte in der Familie liegen. Sie fordert, dass auch sie die direkten Kontakt zu Gott einnehmen darf, und wird von ihrem Bruder Aaron zurechtgewiesen, der wiederum kurze Zeit später darauf plädiert, dass er als Priester eigentlich bestimmte Vorrechte in der Gottesbeziehung haben müsste. Das Ergebnis ist, auch diese beiden dürfen bekanntermaßen nicht ins Land einziehen. Fasst man etwas vorgehend die Position der Tora zusammen, so ergeben sich für Prophetie folgende Kriterien. Prophetie wird man durch göttliche Berufung. Die Aufgabe der Prophetie ist Verkündigung der Gebote Gottes bzw. Einmahnung dieser Gebote und man muss den Menschen weissagen, für die Gott die Weissagung vorgesehen hat. ohne Rücksicht auf das eigene Leben oder Wohlbefinden, den eigenen Status, das eigene Prestige. Prophetie ist also kein Privileg, sondern eine Aufgabe, und Prophetie ist weder mit Ansprüchen verbunden, dass man sie haben oder ablehnen darf, noch sollte sie unbedingt mit einer Leitungsfunktion zusammenfallen. Schauen wir in den nächsten Teil, in die Bücher der Prophetie, dann suchen wir ein bisschen weiter, was ist jetzt aus dieser Torah-Prophetie geworden. Die Torah ist ja immer das große Vorbild, und dann wissen wir ja, dass es eigene Prophetinnen und Prophetenbücher gibt. Hier kürze ich ein bisschen ab, das können Sie dann im Beitrag nachlesen. Wichtig ist, es gibt mehrere hundert Prophetinnen und Propheten, die im Alten Testament genannt werden, und die meisten davon sind namenlos und werden nicht sehr gut wegkommen. So viel schon mal vorweg. Wenn man in den alten Orient schaut, das bietet sich immer an bei alttestamentlichen Texten, dann wird man darauf kommen, dass das Phänomen der Prophetie relativ weit verbunden ist und üblicherweise an den Königshof sortiert wird. Die Prophetinnen und Propheten sind ein eigener Status innerhalb des Kultpersonals der Klerikerinnen und Kleriker. Sie organisieren sich in eigenen Schulen. Sie beherrschen verschiedene Techniken. Dazu zählt vor allem das Handlesen, das Eingeweidelesen, also Leberschau, Sterndeutung, Nekromantie. Also all das, was wir vorhin gehört haben, was nach dem Prophetengesetz verboten ist, ist das, was eigentlich allgemein praktiziert worden ist. Die Prophetinnen stehen meist dem Kultpersonal nahe und haben keinen Kontakt zum sogenannten gewöhnlichen Volk, mit einer Ausnahme. Man kann natürlich hingehen mit dem entsprechenden Portemonnaie und Weissagungen einfordern. Es gibt drei Geschichten, wo man auf diese Hundertschaften von Hofprophetinnen und Hofpropheten stößt. Das ist 1 Könige 18, die Auseinandersetzung Elia am Berg Karmel gegen die Baal-Hofpropheten. In 1 Könige 22 gibt es Micha ben Jimla, das ist ein Prophet Gottes, der im Grunde der Kassandra-Ruf in einer bestimmten Schlacht des König. Der König von Israel lädt seinen Kollegen, den König von Juda, ein, mit ihm in die Schlacht zu ziehen. Und der lässt vorhersagen, an welchem Datum die Schlacht gut ist und ob sie gewinnen werden. Und alle 100 Propheten des Hofes sagen einmütig, ja, das funktioniert, das wird stimmen, das ist der beste Tag. Und der König von Juda, der Gott noch näher steht als der andere, sagt, ja, aber hast du keinen Propheten Gottes? Und dann sagt er, ja, einen gibt schon, aber den mag ich nicht, der wohnt nicht im Hof, den bezahle ich nicht und der sagt immer nur das, was ich nicht hören will. Und der wird dann herbestellt und er sagt auch prompt voraus, dass sie die Schlacht verlieren werden und genauso kommt's. Also da haben wir dann diesen Aufweis der wahren gegen die falsche Prophetie, den Unterschied, auch wenn 100 Leute eine Sache sagen, wird sie deshalb nicht zur Wahrheit, sondern die Wahrheit Gottes spricht nur der aus, den Gott erwählt hat. Die dritte Erzählung verläuft dann auf persönlicher Ebene. Der Prophet Amos wird in Amos Kapitel 7, Verse 10 bis 17 von Gott in das den Baal verehrende Nachbarreich an das Heiligtum Bet-El geschickt. Baal ist also eine Wettergottheit bei den Nachbarkönigen. Dort begegnet er wiederum dem Hofpersonal, darunter dem sogenannten Propheten Amatzia. Sie geraten in Streit über die Mission des Amos. Der Amatzia sagt, hier haben wir schon genug Propheten, geh nach Hause, prophezeie wem anders. Und Amos sagt, nein, ich bin hierher geschickt. Und dann will ihn der andere des Hauses verweisen lassen. Und Amos sagt ihm voraus, dass sein Reich untergehen wird, dass es von den Assyrern überfallen werden wird und dass auch dieser Prophet dabei zu Tode kommen wird. Nach 2 Könige 18 lernen wir, dass das stimmt. Um der Kriterienfrage weiter folgen zu können, müssen an dieser Stelle leider einige Fragen offen bleiben. Dazu gehört, weshalb Gott durch die Prophetin solch grausame Dinge überhaupt vorhersagen lässt, wieso er sie nicht verhindert, Heilspädagogikfragen und so weiter und so fort. Die Bücher der Prophetie greifen in ihrer Struktur und Argumentation auf die Tora zurück und deuten die Kriterien praktisch aus. Die bereits erfassten Kriterien werden auf diese Weise genauer ausdifferenziert. Da habe ich eine relativ lange Liste, die werde ich jetzt nur ganz kurz anreißen. Erstens, Prophetin wird man durch göttliche Berufung. Festzuhalten ist dabei, a, die Berufung erfolgt unabhängig vom Geschlecht, b, die Berufung ist keinesfalls übertragbar, verkäuflich oder erlernbar, c, zumindest in der Bibel gibt es keine Prophetinnen, die nicht Teil des Volkes Israel sind, also die dem Glauben an Gott schon anhängen vor ihrer Berufung. Zweitens, der Auftrag der Prophetin erfolgt durch freiwillige Zustimmung, welche eingeholt wird, auch wenn ihr in der Regel ein Zögern vorausliegt. Drittens, die Aufgabe der Prophetie ist die Verkündigung der Gebote und die Einmahnung. sowie die Aussprache der Weisungen Gottes, und zwar genau an die Menschen, die Gott als Adressatin und Adressaten dafür ausersehen hat. Sie richtet sich in der Regel an das Gottesvolk, doch nicht zwingend, wie wir bei Jona lernen, und fordert stets die Besinnung auf die Tora und zur Umkehr. Viertens, Prophetie ist kein Privileg, es ist eine Aufgabe. Dennoch kann diese Aufgabe auch in Form von Zeichenhandlung, Wundertaten und Heilungen erfolgen und muss nicht nur gesprochen werden. Deshalb wirkt sie häufig privilegiert, als hätte man besondere Mächte, die aus einem selber kommen. Fünftens, Prophetie ist nicht mit Ansprüchen verbunden und steht im Gegensatz zur Leitungskompetenz. Siebtens, zwischen wahrer und falscher Prophetie lässt sich unterscheiden. Achtens, die Botschaften variieren, doch sie haben einige Gemeinsamkeiten. Sie kritisieren einen Zustand in der Gegenwart und mahnen eine Umkehr ein. B. Es gibt eine hoffnungsvolle Zukunft, die aber abhängig davon ist, wie wir die Gegenwart gestalten. Und C. Es gibt eine Androhung, und zwar in Form einer selbstbeschworenen Gerichtsstrafe, falls diese Umkehr nicht stattfindet. Also die sogenannten Drohworte Gottes, die hängen meistens zusammen mit vorhergehenden Segensweisungen Gottes, die einfach zurückgenommen werden. Also Gott straft nicht einfach hart, sondern er nimmt bestimmte Segensgeschenke zurück. Schauen wir dann weiter, was macht das Neue Testament daraus, sonst können wir in die christliche Prophetie nicht hineinfinden. Im Neuen Testament gibt es einen neuen Umgang mit Prophetie. Während wir in der hebräischen Bibel, dem Alten Testament, Ersten Testament, zwar vom Eintreten der Vorhersagen manchmal hören, gibt es nur selten explizite Bezüge zu den Prophetinnen und ihren Vorhersagen. Also man hat zwar die Vorhersage und es geschieht auch irgendwann später im Laufe des Buches oder eines anderen Buches, aber es wird nicht nochmal gesagt, wie schon beim Propheten gesagt war, wie schon in der Schrift steht. Das aber wird im Neuen Testament permanent passieren. Es hat eine sogenannte große Zahl von Erfüllungszitaten, also wie schon geschrieben steht bei Jesaja, in welchen das Handeln oder auch das Handeln lassen Jesu als Eintreten prophetischer Vorhersagen gedeutet wird. In diese Reihe lässt sich auch die Figur Johannes des Täufers einordnen, das mache ich jetzt aber nicht. Und, auch relativ interessant, aber leider wenig untersucht, ist die Gottesmutter Maria. Auf ihre prophetischen Qualitäten hin ist sie kaum befragt, doch wird sie berufen und sträubt sich gegen die Berufung zunächst. Sie spricht das göttliche Wort nicht aus, sie gebiert es sogar. Und nachdem sich das Wort erfüllt hat, kehrt es zum Vater zurück. Das Leben in dieser Aufgabe ist nicht einfach, sie wird zu Beginn ihrer Schwangerschaft fast geächtet. Sie muss fliehen, es gibt Verfolgung, familiäre Streitigkeiten, bis hin zum berühmten Schwert im Herzen Mariens und dem Horror, dass sie Leiden und Tod ihres geliebten Kindes ihrer Botschaft miterleben muss. Auch Jesus selbst würde viele, wenn nicht alle Kriterien eines Propheten erfüllen, logischerweise, nachdem er selber das Wort Gottes ist und sich selber ausspricht, muss er natürlich sehr nah an dem sein, was geschieht. Da er, systematisch, theologisch gesprochen, selber Gott ist, vermittelt er noch unmittelbarer als Mose oder jede andere Prophetengestalt das göttliche Reich selbst. Das nennt man Autobasileia. Jesus ist mehr Prophet und auch mehr Tora als alle anderen. Er ist gekommen, die Tora zu erfüllen und nicht nur sie einzumahnen. Er gibt durch die Erfüllung und seinen neuen Bund ein neues Gesetz vor, das wiederum nach neuen Prophetinnen und Propheten verlangt, die es einmahnen müssen, sofern es denn nötig ist. Denn es ist ja ein Gesetz der Liebe, das sich eigentlich von selbst verbreiten kann. Wir sehen dann in der Apostelgeschichte und an verschiedenen anderen Stellen, dass das weitergeht, aber dass im Grunde viele der ursprünglichen Dinge bestehen bleiben. Welche biblischen Kriterien ergeben sich daraus? Prophetinnen und Propheten treten jeweils in Krisensituationen auf. Mose, der dem Volk in der Knechtschaft Befreiung bringen und sie unter göttlicher Anleitung zum verheißenen Land führen soll, ist das Urbild dieser Botinnen. Es folgt eine lange Phase, in der die Tora mehr oder weniger eingehalten wurde und wird, sei es durch Josua, durch die Richter, die ersten Prophetinnen, zum Beispiel Deborah, wird das Gesetz wiederhergestellt. Den Großkönigen Saul, David und Salomo werden jeweils eigene Propheten zur Seite gestellt, Samuel, Nathan und Gad. Und auch alle anderen Könige Israels und Judas bekommen eigene Hofpropheten, die das Vorbild der mittelalterlichen Hofnarren bilden. Also Menschen, die jederzeit Zugang zu den Herrschern haben und ihnen sagen, was sie nicht hören wollen. Als all dies nichts nützt, kommt es zu Drohworten. Und auch als die Drohworte gesprochen, als das Exil vorbei ist, als das neue Aufblühen kommt, geht es darum, es muss eine neue Form geben. Und wenn die Drohung nicht funktioniert, dann nur noch die hingegebene unmittelbare Liebe. Das heißt, das, was übrig bleibt in Christus, ist im Grunde ein weiteres Register auf dieser Klaviatur. Wenn wir diese Punkte zusammenziehen, diese ganzen Figuren, die wir angeschaut haben, dann müssen wir an der Stelle einen Cut setzen und schauen weiter zu Karl Rahners Zugang zur Prophetie. Also der Frage, was ist jetzt in den letzten 2000 Jahren mit dieser biblischen Botschaft, mit diesem Prophetinnen- und Prophetenbild passiert, das wir gehabt haben. Wir kommen zwar nicht ganz bis heute, aber doch immerhin bis in die 1950er, 60er Jahre mit der Auswahl von Rahner, die ich jetzt getroffen habe. Wir werden uns drei Beispiele anschauen, also was sagt er zur biblischen Prophetie selber, was sagt er über das prophetische Amtscharisma der Kirche und inwiefern, in welchem Verhältnis steht Prophetie zu mystischen Erfahrungen und sogenannten Privatoffenbarungen. Zunächst einmal Anmerkungen Rahners zur biblischen Prophetie. Sowohl in Randbemerkungen als auch in seinem Artikel im LTHK zweite Ausgabe zur Prophetie qualifiziert Karl Rahner Prophetinnen als Vertreterinnen des Alten Bundes. Es geht ihm stark um die Unterscheidung zwischen wahr und falsch, sowie um das Moment der Umkehr in ihrer Botschaft. Das hängt mit verschiedenen Sachen zusammen, einerseits weil er selber Umkehr und Buße als großes Thema hatte, andererseits zeitbedingt war man ja noch vor dem Zweiten Vatikanum in bestimmten exklusivistischen Tendenzen, wo man sehr genau unterscheiden müsste, wer darf jetzt was sagen und wer nicht und was kann dabei richtig und falsch sein. Mit der Offenbarung Jesu im Neuen Testament gelten alle prophetischen Vorhersagen aus Rahners Sicht als erfüllt und sie können auch nichts Neues hervorbringen, da ja in Jesus selbst eine vollkommene Offenbarung abgeschlossen ist. Also es heißt, wer auch immer noch prophetisch kommt, kann nur mehr einmahnen, was das Gesetz vorschreibt. Es kann aber keine neuen messianischen Vorhersagen in irgendeine Richtung geben, weil die schon abgeschlossen sind. Prophetie ist für ihn daher ein Status der Vorläufigkeit, der Typologie, den er bereits in seiner Dissertation in den 30er Jahren behandelt hat. Das heißt, er sagt, alles in der Prophetie läuft eigentlich auf Christus hinaus oder sagt nur etwas, was in Jesus noch einmal bestätigt werden wird. Das hat leider die Kehrseite, was ich eingangs schon gesagt hatte, diese antijudaistische Kehrseite, dass er sagt, im Grunde ist das ganze alte Erste Testament im Neuen Testament aufgehoben und erfüllt. Das ist einfach eine Zeittendenz damals, der wir heute noch nachlaufen und mit der wir immer noch ringen müssen in der alttestamentlichen Bibelwissenschaft, dass wir in den Kommentaren, in den Verlautbarungen, die kommen, feststellen müssen, dass das immer noch da ist. Und dass man das immer noch anmarkieren muss. Nach einem nie umgesetzten Entwurf Rahners für eine mehrbändige Dogmatik, die er sehr, sehr früh plante und die dann einfach durch andere Projekte abgelöst wurde, sollte ein eigener Abschnitt über Prophetie ins Offenbarungskapitel eingefügt werden. Dort werden Propheten, wie schon gesagt, nur als zeitlich begrenzte Überbringer göttlicher Nachrichten vor der Geburt Christi angedeutet, die durch die Mittler, zum Beispiel Mose, und dann die Kirche als bleibende Offenbarung abgelöst und überboten werden müssen. Das heißt, wir kommen mit der biblischen Prophetie als Berufung auf die Bibel bei Rahner leider nicht weiter. Zweitens aber das prophetische Amtscharisma der Kirche. In verschiedenen ekklesiologischen Ausführungen nähert sich Rahner dem Phänomen Prophetie in der Kirche an. In seinem Artikel »Der prophetische Mensch in der Kirche« von 1948 spricht er sich dafür aus, viele Heilige als Prophetinnen und Propheten zu titulieren, weil sie die Kirche veränderten, sie ermahnten, sich mit den Mächtigen anlegten, Visionen hatten und präzise Vorhersagen trafen. Er nennt da unter anderem Katharina von Siena, Teresa von Avila und natürlich seinen eigenen Ordensvater Ignatius. Über diesen macht er eine Anmerkung in der Ausführung zum Exerzitienbuch in seinen Kommentaren mit den Worten, Gott hat in der Zeit seine Propheten in jeder Zeit eingesetzt, die aus einem anderen Holze geschnitzt sein müssen als all die Prophetenjünger und die Lehrer auf dem Katheder der Schule. Die Prophetinnen in der Kirche gehören demnach einer anderen Qualität an, als sie über Bildung und Studium vermittelt werden könnten. Prophetie ist deutlich nicht erlernbar. Die klarste Vorstellung von Prophetie entwickelt Rahner jedoch in seinem Band »Das Dynamische in der Kirche« zu Beginn der 1950er Jahre. Also wir sind immer noch vor dem Zweiten Vatikanum. Dort sucht er unter anderem nach nicht institutionalisierten Amtscharismen in der Kirche und kommt zu dem Schluss, Prophetie müsse eins sein. Prophetie ist etwas, was nicht in die Institution integrierbar sein kann, aufgrund ihrer kritischen Funktion. Hier macht er sich für die Idee stark, Prophetie als eben solches Amtscharisma wieder zu entdecken, als notwendige und wichtige Kritik gegen jegliche Hierarchie und im Speziellen auch gegen ein Papsttum, das unfehlbar ist. Drittens dann, Prophetie in Beziehung zu anderen Gotteserfahrungen, die persönlicher Natur sind, denn wir haben ja jetzt die institutionelle Seite und brauchen dann auch die persönliche noch. In diesem letzten Punkt sind Ranas Anmerkungen ex negativo zur Prophetie zu finden. Da biblische Prophetie in Christus erfüllt und auch als Offenbarungswissen durch ihn auf die Erde kam, können Prophetinnen nichts Neues mehr erfahren. Das habe ich ja schon gesagt. Daher stellt sich Rana auch äußerst kritisch gegen all jene Menschen, die sogenannte Privatoffenbarungen haben, seien es Marienerscheinungen oder die Offenbarung neuer Dogmen, sei es über bestimmte Päpste, sei es eine neue Heiligsprechung, ein neues Fest und so weiter. Auch trennt der Prophetie klar von mystischen Erfahrungen ab, da er diese als rein subjektiv einordnet, während Prophetie immer auf Gemeinschaft und soziale Wirklichkeit hin ausgerichtet sein müsse. Ich werde zwei Zitate von Rana vorlesen, wo er diese Verhältnisse neu genauer beschreibt. Beide stammen so aus der Zeit Mitte der 1940er, Anfang der 1950er Jahre. Zitat: Gottgewirkte Prophetie hat einen anderen Sinn und Zweck. Sie soll den lebendigen Gott als den Herrn der Geschichte, auch der dunklen Geschichte, erweisen, weil er in unserer Schwachheit siegreich sein will. Solche Prophetie will uns warnen vor einem innerweltlichen Optimismus, vor einem Fortschrittswahn oder dem utopischen Unternehmen, das Reich des Glückes und der allgemeinen Glückseligkeit könne auf dieser Erde vollkommen verwirklicht werden. Darum verkündet sie uns immer wieder eine dunkle Zukunft. Wahre Prophezeiungen wollen uns ermahnen. Das Licht steht hinter der Dunkelheit. Vertraue dem Sieg Christi und finde auf der Hoffnung die Ewigkeit Gottes. Und zweites Zitat: Und wo sich diese so deutlich bemerkbar macht, die Prophetie, dass sie selbst geschichtlich im Wort und in den Objektivationen des Heiligen Geistes der Geschichte greifbar zu werden beginnt, da geht die allgemeine Heilsgeschichte in die besondere über. Man weiß nicht genau, ist dieser oder jener jetzt religiöser Denker, religiös, schöpferisch begabter Mensch, oder ist es sogar schon eine Prophetin, ein Prophet? Ist diese oder jene religiöse Erfahrung nun Mystik der suchenden unendlichen Transzendenz? Oder ist es doch schon die Mystik der Erfahrung der Gnade? Wenn wir diese Punkte, und damit kommen wir in den Ausblick von Rana, noch einmal rückübertragen auf das, was wir vom biblischen Prophetenbild gelernt haben, und das auf unsere Eingangsfrage rückbeziehen, also die Frage, kann jetzt Prophetie erlernbar sein, was bringen Prophetinnen-Schulen, was ist Prophetie heute eigentlich, dann kann man ein bisschen nüchterner dorthin schauen. Prophetie, so wird deutlich, ist selbst als, sich selbst als Prophetin zu titulieren, ist, so wird deutlich, und dann noch auf diese Erwähnung stolz zu sein, kaum ein biblisches Kriterium. Keiner der Prophetinnen war besonders stolz auf diese Erwählung oder hätte Vorteil daraus schlagen können. Prophetinnen sind vielmehr systemkritisch, sie sind notwendige Korrektive. Da könnte man dann in den Vortrag von Kollegen Rees vorher hineindenken, welchen Ort Institutionen denn haben. Wenn sie echten Freiheitsraum schützen, dann muss es auch eine Institution gegen die Institution geben. Das ist Prophetie dann. Sie sind engagiert in Politik und Gesellschaft, weil Prophetinnen nicht anders können, auch wenn es um ihr Leben, ihre Freiheit, ihre Privilegien geht. Der große Alttestamentler Erich Zenger, der vor 10 Jahren gestorben ist, definiert die Erkennungsmerkmale prophetischer biblischer Prophetie so. Da können Sie mitlesen. Die Prophetinnen und Propheten sind sowohl Gegenwartskritikerinnen als auch Zukunftsansager. Als Visionäre der bereits hereinbrechenden, katastrophalen oder den von Gott beschlossenen, heilvollen Zukunft sind sie Kritikerinnen und Kritiker der in ihren und Gottes Augen verfehlten Gegenwart und wollten so ihre gegenwärtigen und künftigen Zeitgenossinnen die Botschaft vom unaufhaltsamen Kommen des Gottesreiches näher bringen. Sie stellen also den Status quo in Frage. Jetzt kann man sich fragen, ob dieser Status quo wirklich in Frage gestellt wird von Gruppierungen, die die das sehr, sehr individuell deuten, die Zukunftsvorhersagen machen, die sich selbst als prophetisch sehen, aber keine gesellschaftliche Dimension machen. Ich denke, aus meinen Ausführungen ist klar geworden, dass ich das ein bisschen anders sehe. Und das lässt sich auch übertragen auf andere Fragen, auf eben Fragen, die hier in Österreich sehr akut sind, mit Mission First und ähnlichen persönlichen charismatischen Erfahrungen. Wo zeigt sich die karitative Dimension? Wo wird das Ganze, also wo ist da das Zusammenspiel von Liturgie, Diakonie und Martyrie und so weiter? Also das sind einfach offene Fragen in diesen Bereichen, die bis jetzt kaum thematisiert sind. Solche Menschen, wie Zenger sie beschreibt, gibt es heute und sie werfen Fragen auf, nämlich die Fragen, ob wir sie als Prophetinnen erkennen können oder auch, ob uns dies erst im Nachhinein gelingen wird und noch stärker, gerade in unserer säkularen Gesellschaft, ob Menschen sich noch hinstellen und sagen, das habe ich von Gott gehört, das ist mein Auftrag an die Regierenden oder wer auch immer die Adressatinnen und Adressaten sind. In einer heutigen Demokratie sind ja wir alle die Souveräninnen und Souveräne, die entscheiden können, während damals der Königshof doch der prädestinierte Ort war. Darüber hinaus ist die Frage zu stellen, ob es nicht auch ein prophetisch inspiriertes Korrektiv in der Kirche braucht, welches nicht in die institutionalisierte Hierarchie eingebunden ist und sein kann, sondern ihr kritisch gegenübersteht und gegenüberstehen muss und ihre Schwachstellen ähnlich dem mittelalterlichen Hofnarren, wie vorher gesagt, hervorhebt. Hier könnte man zum Beispiel auch in Fragen ansetzen, wenn der Papst mutige Vorschläge erwartet, was das Amtscharisma der Frauen angeht, ob man nicht auch da in diese Richtung ein neues, vielleicht reserviertes Amt andenkt. Auch Karl Rahner kennt solche Menschen und er hat sie mitgeprägt. Verweisen habe ich am Anfang schon auf Alfred Delp, der im Widerstand gegen die Nationalsozialisten gestorben ist, oder den Innsbrucker Universitätsmärtyrer Ignacio Ellacuría oder auch Oscar Romero, bei denen die sich selber, Zitat, für ein prophetisches Christentum eingesetzt haben. Also prophetisches Christentum ist eine Formulierung von Ellacuría. Rahner selbst zeigt vielleicht wenige prophetische Elemente und doch will ich mit einem Aspekt der Gegenwarts- und Sozialkritik, die er geprägt hat, schließen. In der Akademikerpredigt am 5. Oktober 1936 mit verhältnismäßig deutlichen Worten richtet er sich gegen das NS-Regime noch kurz bevor es überhaupt in Österreich ist, aber der Druck doch schon relativ stark ist, auch von Deutschland. Damit ist dieser Welt die Entscheidungsfrage gestellt. Immer neu und immer gleich dringend, wie sie wählen wolle in der Wahl zwischen der Sünde des Unglaubens gegen Christus und der Gerechtigkeit Gottes. Und diese Wahl ist damit ohne weiteres auch eine Entscheidung für oder gegen den Fürsten der gottfeindlichen Welt, der durch den Erlösungstod Jesu grundsätzlich schon überwunden und gerichtet ist, so dass nur noch die Frage bleibt, ob wir selbst seinem untergehenden Reich uns anschließen wollen, weil es das Reich dieser Welt ist, an das man nicht zu glauben braucht, weil es sichtbar und greifbar ist, oder ob wir Christo angehören im festen Glauben an den Unsichtbaren. Denen aber, die glauben, ist der Geist der Führer hinein in die Wahrheit. Vielen Dank.
Sonntagsakademie.
Von Benedikt Collinet brachten wir einen Vortrag zum Thema Damit ist dieser Welt die Entscheidungsfrage gestellt, prophetische Elemente im Anschluss an Karl Rahner. Die schriftliche Fassung aller Vorträge, die im Rahmen der Innsbrucker Theologischen Sommertage 2020 gehalten wurden, ist im Buchhandel erhältlich und kann auch über die Katholisch-Theologische Fakultät in Innsbruck bezogen werden. Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Heute in einer Woche hören Sie einen Vortrag von Willibald Sandler zum Thema und einen Kairos zum Steinesammeln. Gnade als gottgeschenkte Zeit für Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung. Ich, Karl Felderer, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen und angenehmen Sonntag. Musik.